Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Willkommen zur 31. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume begeistert und bewegt. Wir haben in den letzten 30 Folgen schon viel gemeinsam entdeckt, viel gelernt, viel geschnackt und gemerkt, okay, es passiert überall viel in den ländlichen Räumen in Deutschland. Gleichzeitig ist uns aber auch aufgefallen, es gibt immer wieder mehr und vieles und Neues zu entdecken. Spannende Projekte, Personen und Ideen. Und deswegen ist es so ein bisschen ein kleiner Aufruf an euch als Community da draußen, dass wir uns sehr über eure Ideen, Feedback und Anregungen unter info@andreas-hermes-akademie.de freuen. Außerdem könnt ihr gerne Kommentare auf Spotify hinterlassen, uns bei Social Media in den DMs reinsliden oder uns quasi direkt per Mail anschreiben. Genau, und damit direkt heute zum neuen Thema, zur neuen Folge. Ich habe eine großartige Gästin heute bei mir. Die trägt den Namen Stefanie Kunze und kommt aus Herzberg. Sie ist dort stellvertretende Bürgermeisterin. Sie leitet den Fachbereich 1, zentrale Steuerung und Services und ist außerdem Digitalisierungsbeauftragte und Smart City Managerin. Für die unter euch, die Herzberg nicht kennen, es ist eine Stadt mit knapp unter 10.000 Einwohnern im Landkreis Elbe-Elster im Süden des schönen Brandenburgs. Es gehört zu den stark vom demografischen Wandel betroffenen Regionen im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg und der Lausitz und hat dort eben auch Themen mit dem Strukturwandel. Stefanie Kunze, die heute bei uns ist, studiert neben ihrer Tätigkeit, als wäre das alles noch nicht genug, noch im Masterstudiengang Urbane Zukunft an der Fachhochschule Potsdam. Sehr interessant. Und gründet außerdem noch einen Verein zum Thema Dorfentwicklung in ihrem Heimatort, wo sie ein Bestandsgebäude zu einem gemeinwohlorientierten Begegnungsort entwickelt. Und dieser Ort trägt den schönen Namen Eselei und hat als zwei repräsentative Botschafter ihre Esel Bobby und Nico. Genau. Frau Kunze, schön, dass Sie im Podcast mit dabei sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Genau. Unser heutiges Thema im Podcast ist so ein bisschen das Thema moderne Verwaltung auf dem Land. Und es hat so ein bisschen damit zu tun, dass Herzberg sich bundesweit schon so ein bisschen den Ruf als kreative Kleinstadt erarbeitet hat. Ich denke, das kann man so sagen. Also als Gemeinde und Verwaltung einer ländlichen Kleinstadt, die immer wieder neue Wege geht, um mit den verschiedenen lokalen Herausforderungen vor Ort umzugehen, die aufzunehmen und in verschiedenen Projekten quasi zu bearbeiten. Und auf ein paar davon wollen wir heute gerne mal einen Blick werfen. Das ist einmal Herzberg Digital Vereint, der Co-Campus und der Bürgerrat Stadtmacher, beziehungsweise auch der anstehende Bürgerrat Popanker. Und damit würde ich direkt gerne einsteigen, nämlich mit einer kleinen Referenz auf das, was ich eben schon angesprochen hatte. Sie studieren ja im Masterstudiengang Urbane Zukünfte. Und also als ich das gelesen habe, da haben sich bei mir im Kopf direkt so kleinere Bilder aufgetan von fliegenden Autos und modernen Städten, wo alles durchtechnisiert, digitalisiert ist. Was nehmen Sie denn aus dem Studium für die ländlichen Räume mit? Also wie bringt man das quasi zusammen?
Ja, das ist genau die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, bevor ich mich für das Studium beworben habe. Genau das Ziel, den ländlichen Bereich in die Forschung und in die Wissenschaftsakquise zu bringen. Und es ist natürlich so, dass man über Zukunftsforschung, Zukunftsvision spricht, über Utopien, Dysutopien und was gibt es alles, was wünscht man sich. Aber natürlich dann auch schnell über die Methodik auch wieder an die Basis zurückkommt und natürlich auch Maßnahmen entwickelt, die auch umsetzbar sind. Und da ist es für mich ganz wichtig, das immer auch mit den kleinen Städten, mit dem ländlichen Raum zu verbinden, nicht nur die Großstädte zu sehen und nicht nur das Umland zu sehen. Und deswegen ist es für mich da ganz spannend mitzuwirken. Und wir haben jetzt auch zusammen mit der FH Potsdam einen Förderantrag gestellt und wir wollen den Bereich Open Data besser ausbauen und analysieren, unsere Datenqualität analysieren. Und da sind jetzt meine Kommilitonen schon fleißig dabei, unsere ersten Daten und dort die Lupe zu nehmen. Genau, und da wollen wir auch einen guten Katalog auch für alle ländliche Kommunen entwickeln. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man was wirklich praxisnahes mitnehmen kann, aber natürlich auch zukunftsvisioniert arbeitet.
Ja, total interessanter Ansatz, da eben diese Utopien und dann aber auch eben die Praxis im Blick zu behalten, mitzudenken und da quasi einzubauen. Stichwort Praxis, da würde ich direkt mal zum ersten Projekt kommen, das wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen. Und das ist das Projekt Herzberg Digital Vereint, das über die Förderinitiative Heimat 2.0 des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert wurde, in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Vielleicht zum Hintergrund, also Brandenburg ist ja auch das Bundesland mit dem größten Vereinssterben, das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Gleichzeitig hat man ja auch durch den demografischen Wandel eine große Veränderung des Engagements, weg von so einem stärkeren Ämter- und Repräsentationsfokus und eher zu so situativen Unterstützung und situativem Engagement. Genau, und da habt ihr dieses Projekt gestartet, um quasi auf diese Entwicklung zu reagieren und genau die digitalen Potenziale für die Vereinsarbeit quasi so ein bisschen zu heben und zu stärken. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen. Was genau war quasi der Inhalt des Projekts?
Genau, also Inhalt des Projektes, also bei uns ist so, wir haben über 80 Vereine, also wir haben noch ein gutes Vereinsleben, aber auch da gibt es viele, viele Herausforderungen, Nachwuchsmitglieder zu gewinnen, junge Leute zu gewinnen und also wir haben viele Vereine, die eine hohe Altersstruktur haben. Genau die brauchen halt Unterstützung, gerade was die digitale Außenwirkung anbelangt, aber auch wie werbe ich, wie kann ich aber auch ja über digitale Maßnahmen kommunizieren und damit ich nicht irgendwo ein Abo oder irgendwas abschließen muss, sondern dass wir halt, also für uns war es wichtig, als Stadt eine zentrale Plattform zur Verfügung zu stellen, wo sich Vereine präsentieren können, die noch keine Präsentationsplattform haben und natürlich gleichzeitig darüber chatten können, kommunizieren können, sich austauschen können, weil die einen brauchen mal ein Zelt oder mal Sitzmöglichkeiten oder die anderen brauchen auch mal Technik und es muss ja nicht jeder alles neu anschaffen, sondern dass wir da eher im Sharing-Bereich sind, uns austauschen und unterstützen. Genau, und dahingehend ist das Projekt entstanden, dass wir genau dieses Defizit halt auch nutzen wollten und dadurch ins Gespräch gekommen sind und gemeinsam halt die Ehrenamtsplattform entwickelt haben.
Ja, super interessant. Also vor dem Projekt hatten Sie da irgendwie vorher irgendwie einen konkreten Nutzungsfall im Blick, der Sie quasi zu der Idee angeregt hat? Also waren Sie irgendwie mal in der Stadt unterwegs und haben irgendwie gemerkt, okay, hier fehlt's gerade oder im Gespräch mit Leuten, die in Vereinen engagiert sind? Also hatten Sie da irgendwie so einen Aha-Moment, der das quasi angeregt hat?
Ja, also dadurch, dass wir eine kleine Stadt sind, kennt man sich relativ oft und ich hatte auch mit 5 Vereinen vorher mal Interviews geführt, kurze Interviews einfach zum Stand, was bewegt euch, wo sind gerade die größten Hürden und genau das war halt der Fokus, halt Nachwuchsmitglieder zu gewinnen, aber auch, wie können wir uns halt präsenter machen in der digitalen Welt und auf uns aufmerksam machen und gerade die Vereine, der Tierparkverein, Planetarium, das sind halt schöne Vereine. Planetarium hat sich schon gut aufgebaut, da ist jetzt guter Nachwuchs da, aber gerade im Tierparkverein, ja, Kinder, Jugendliche mögen Tiere, mögen sich da auch gern engagieren, aber dass es da einen Verein gibt, weiß keiner so richtig zu greifen und genau deswegen wollten wir da den Ansatz nehmen und haben da auch Workshops angeboten, auch eigene Homepage zu entwickeln, aber auch im Bereich Datenschutz, was muss man beachten, wie kann man im Bereich Social Media unterwegs sein, also auch nebenher, also unsere Ehrenamt Plattform ist ein Tool, was man nutzen kann. Und das ist natürlich dann ja ein Schlüsselpunkt für andere Sachen. Aber man kann sich nun nicht nur auf die Ehrenamtsplattform verlassen. Man muss halt heutzutage vielseitig unterwegs sein, gerade im ländlichen Raum, wo halt noch Digitales und Analoges halt noch wichtig ist. Genau. Also es gab Ansatzpunkte und die haben wir weiter ausgebaut.
Ja, also das hat mich auch total irgendwie an meinen eigenen Opa erinnert. Der ist auch so ein bisschen Vereinsmeier und der setzt, was so die Infos über Vereinsveranstaltungen angeht, immer noch sehr stark auf das Thema Dorffunk, also eher so das Analoge. Aber die digitalen Tools sind da natürlich eine super Ergänzung. Wie waren denn so die Erfahrungen der nutzenden Gruppen mit der Plattform? Also hat das einen großen Impact gehabt oder wie wurde das so wahrgenommen?
Also wir hatten aufgerufen zu mehreren Workshops. Wir hatten auch viele digitale Formate, also so, dass wir auch beiderseits Personen ansprechen konnten. Es ist also zum Anfang sehr, sehr gut. Alle waren neugierig, alle waren dabei, aber auch die Sportvereine, die eigentlich schon digital ganz gut unterwegs sind und die kriegen auch immer Nachwuchsmitglieder. Also die haben da nicht so das Problem, aber es ist wichtig, auch die mitzunehmen. Es ist natürlich schwierig, über so einen langen Prozess, gerade über so einen Projektzeitraum, immer alle am Ball halten zu können. Und gerade wenn man ein technisches Produkt entwickelt, was ja auch seine Zeit braucht, haben wir halt das so gelöst, dass wir halt immer Testmodelle entwickelt haben und wir dann gemeinsam die Testmodelle durchgegangen sind, bespielt haben, geschaut haben, ist es auch bezüglich Barrierefreiheit. Also wir hatten auch einen Verein, der auch dahingehend unterwegs ist. Das war für uns auch wichtig. Es ist gut lesbar. Ist es übersichtlich? Ist es einfach bedienbar? Das war ganz wichtig. Hat es die Schnittstellen zu unseren bereits schon bestehenden Accounts? Und über mehrere Testmodelle konnten wir dann auch so eine Expertengruppe aufbauen, die dann so einen festen Kern gebildet haben. Und die anderen waren dann halt bei den großen Veranstaltungen immer mit dabei. Und über Newsletter im digitalen, aber auch in unserem, ja, im analogen Teil, was jeder Bürger einmal im Monat bekommt, unseren Herzeiger, haben wir über alle Neuigkeiten informiert und haben regelmäßig auch zum Tag des Ehrenamtes eingeladen und zu bestimmten Aktionen. Genau. Haben Litfaßsäulen beklebt. Also haben da versucht, Aufmerksamkeit zu schaffen, weil es halt wirklich eine Herausforderung ist, ein digitales Projekt ja immer so mit Leben zu füllen und weil manche technische Sachen halt wir auch nicht planen können. Wir hatten noch einige Hürden zu überwinden, auch Kompromisse mussten wir eingehen, weil halt nur ein bestimmtes Budget vorhanden war und wir gern aber die Wünsche noch umsetzen wollten, die unbedingt da waren. Ja. Das ist aber das Schöne, dass es jetzt über ein Transfervorhaben weitergeht und genau diese Aspekte dann auch von anderen Kommunen weiter übernommen werden können. Also so, dass man auch sich in der Entwicklung halt auch die Kosten teilt. Das ist eigentlich das Schönste. Es ist ja auch Sinn und Zweck der Smart Village App, wo unsere Ehrenamtsplattform auch etabliert ist. Genau, dass man da sich gegenseitig unterstützt in der Weiterentwicklung. Und ja, das ist auch ein großer Mehrwert im ländlichen Bereich, dass man Unterstützung braucht und das aber dann auch wirklich nutzt.
Ja, super spannend. Also das Thema mit dem Transfervorhaben, da wollte ich eh gleich nochmal nachhaken. Und Sie hatten jetzt auch von Ihrer Smart Village App gesprochen. Das ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit, um irgendwie verschiedene Themen, Veranstaltungen, auch Kommunikation gemeindeseitig irgendwie zu bündeln und da irgendwie eine kleine Plattform zu schaffen. Wo sind denn Schnittstellen bei Ihren Projekten? Also versuchen Sie das auch immer quasi mit anderen Projekten, die Sie im Vorfeld schon gemacht haben, zusammenzudenken, wenn Sie was Neues entwickeln?
Ja, das ist eigentlich unsere Grundvision, würde ich es mal so nennen, dass wir alles, was wir entwickeln, nicht das entwickelt wird, was wir uns als Verwaltung wünschen, sondern was wirklich den Bedarf deckt. Das ist für uns ganz wichtig. Und für uns war schon immer der Verbesserungswunsch da, wie können wir auch unsere Verwaltung aus dem, ja, älteren Klischee herausholen und uns wirklich als moderne Verwaltung etablieren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, auch die Außenwirkung, aber auch die medialen und Kommunikationswege zu verbessern. Und dann geht, war halt schon immer auch Thema, eine App zu integrieren und diese natürlich auch nicht nur, dass wir die bespielen, sondern dass die von allen Bürgerinnen genutzt wird. Also, dass sie auch über Zugänge und über einmal, wo sie sich halt hinter einloggen müssen, halt selber ihre Veranstaltung teilen können oder halt ihre Gastro-Informationen oder Events teilen können. Also, wir entwickeln halt was zusammen und das soll natürlich auch von allen genutzt werden. Und die App ist natürlich auch ein Aushängeschild für alle anderen Projekte, aber auch für alle anderen Einrichtungen, für die Kultureinrichtungen, für die Kindertagesbetreuung, aber auch ja für andere Aktionen, wenn der Summer Pioneers bei uns war oder Aushängeschilder, aber auch natürlich für die Vereine und für andere Initiativen, aber auch für die Versicherung, fürs Gewerbe. Also es muss immer vielseitig ja gedacht werden, umso mehr Zielgruppen erreicht man auch. Und das ist uns schon wichtig, da auch Fokus zu legen, dass es auf verschiedene Bereiche sich fokussiert und daraufgehend halt weiterentwickelt wird, wie halt die Ehrenamtsplattform. Die ist halt ein Teil, was wir halt aus der App auch weiterentwickelt haben. Sie ist aber nicht nur in der App nutzbar, sondern auch als Webvariante nutzbar, so dass man jetzt auch nicht unbedingt an die App gebunden ist, aber auch andere Zielgruppen, die gerade im Bereich Sehschwäche halt Probleme haben, die das halt an einem PC natürlich viel besser überblicken können und da besser arbeiten können. Aber auch die, die vielleicht jetzt nicht noch eine App herunterladen wollen, aber trotzdem teilhaben möchten. Genau.
Ja, sehr, sehr sinnvoll, da auch diesen Inklusionsgedanken dann irgendwie auch mitzudenken, natürlich. Ich würde gerne nochmal auf das Transfervorhaben eingehen, was Sie da gerade thematisiert haben. Also Teil des Projekts ist ja auch dieses Transfervorhaben Heimat 2.0. In solchen vergleichbaren Modellprojekten hat man ja irgendwie häufig das Thema, dass nach Auslaufen der Förderung die Projekte dann irgendwie sich nicht mehr tragen und dann so ein bisschen eingestellt werden und dann dadurch halt eben auch so ein bisschen der Wissenstransfer, obwohl man eigentlich gute Lösungen entwickelt hat, dann gar nicht so richtig stattfindet in andere Regionen. Das wird hier jetzt so ein bisschen anders gemacht. Können Sie uns das vielleicht erklären, wie das genau funktioniert, dieser Ansatz mit dem Patenprogramm und dem Transfervorhaben?
Ja, gern. Also hier ist die Projektkoordination liegt bei Neuland 21, die ja damals bei uns Kooperationspartner waren und wir haben ja da auch gemeinsam das Projekt begleitet. Und sie begleiten jetzt drei weitere Kommunen und wir sind sozusagen Wissenspartner und dürfen halt unsere Erfahrungen genau in dem Prozess, wie erreichen wir unsere Vereine, welche Angebote sind wichtig, welche Erfahrungen haben wir gesammelt, welche Methodik haben wir angewandt oder welche Beteiligungsformate, aber auch wie sind wir nach außen gegangen, wie halten wir sie langfristig am Ball. Genau, da gibt's halt regelmäßige Stammtische. Dadurch, dass wir aber auch ein bisschen, dass es ja deutschlandweit ist und teilweise die eine Kommune sehr weit entfernt ist, ist es natürlich auch gut, über den digitalen Modus sich auszutauschen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen uns aber auch nochmal zum Abschluss einmal im Jahr beziehungsweise einmal im Jahr wirklich persönlich treffen. Aber wir können uns auch jederzeit, auch unabhängig von Neuland 21, auch so austauschen. Und das machen wir auch, wenn Fragen sind, aber auch zur technischen Geschichte. Also die haben ja teilweise jetzt auch andere Dienstleister beauftragt, die halt auch entweder die Funktion in der App oder halt die Web-Variante weiterentwickeln. Und da sind natürlich auch unterschiedliche Handlings. Und ja, da tauschen wir uns auch aus. Haben aber regelmäßig auch unsere Stammtische, wo wir dann wirklich gezielt auf die Planung Herausforderungen und was können wir verbessern? Und ja, das wird wirklich gut organisiert und moderiert von Neuland 21. Und ja, also bringt mir enorm viel. Ich kann enorm viel mitnehmen und ich hoffe auch für die anderen ist es hilfreich. Also zumindest war schon mal das Feedback so, dass es wirklich auch bereichernd ist, wenn jemand dabei ist, der schon mal so ein ähnliches Verfahren halt durchgeführt hat und auch die Learnings weitergibt. Das ist ganz wichtig. Dahingehend lebt ja auch dieses Transferprojekt.
Ja, also total sinnvoll, da dann auch irgendwie die digitalen Tools zu nutzen, um sich da auch irgendwie zu connecten und da im Austausch zu bleiben. Genau, wir haben jetzt im Podcast eine neue kleine Rubrik, die wir jetzt heute zum ersten Mal testen und Sie sind quasi jetzt hier unser Testkaninchen, Frau Kunze, nämlich um so ein bisschen die regionale Diversität von unseren Gästen und Gästinnen auch so ein bisschen sprachlich abzubilden, weil wir haben immer viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Regionen zu Gast, die natürlich auch mit verschiedenen Dialekten und Einschlägen sprechen, haben wir uns überlegt, dass es cool wäre, wenn jede Person einmal so einen kleinen Begriff, einen Spruch aus der eigenen Region mitbringt, der so ein bisschen charakteristisch ist. Zum Beispiel, also ich komme ja aus dem Odenwald und bei uns gibt es den Begriff Urumbe für eine besonders irgendwie grobe, teilweise ungeschickte Person. Und genau, da würde ich vielleicht dann Ihnen direkt mal den Ball zuwerfen, Frau Kunze. Was gibt's denn bei Ihnen, was Sie irgendwie besonders unterhaltsam oder irgendwie charakteristisch für Ihre Region finden?
Ja, also ich glaube, so richtig Bezug auf Dialekt ist es schwierig, weil wir halt Einschläge aus Berlin haben, aber auch aus dem sächsischen Bereich. Aber bei uns ist es so, wir tun es ein bisschen schwer mit Loben und wenn was ganz toll ist, das auch so nach außen zu bringen. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Entweder man ist sehr bodenständig oder ist da sehr zurückhaltend. Aber so ein Wort hat sich so etabliert, wenn was gut ist und wirklich gut läuft, sagt man hier, es geht so. Also dann weiß man, okay, es ist wirklich gut. Und wir können weitermachen. Das war jetzt schon so etabliert, dass wir jetzt auch kleine Aufkleber, Sticker entworfen haben. Und wir haben eine Gruppe bei uns, also die sind privat, haben die eine Afrika-Tour gemacht. Und da haben sie natürlich dann auch die Aufkleber mitnehmen dürfen. Und ja.
Ja, ich würde sagen, geht so, fällt wahrscheinlich so frei unter das Motto, nicht gemeckert ist gelobt. Das kennt man ja auch.
Ja, genau.
Aus anderen Ecken, genau. Ja, sehr spannend. Vielen Dank fürs Mitbringen. Ich würde dann mal, Stichwort Dialekt und Einschläge, das ist ja auch so ein Thema, was so bei, wenn man irgendwie sich jüngere Leute anguckt, die quasi auch mehr in Städte ziehen, dann gehen ja auch Dialekte so ein Stück weit verloren teilweise, hat man den Eindruck. Also einfach, dass dadurch, dass Leute auch irgendwie ein bisschen mobiler unterwegs sind, geht irgendwie so der sprachliche Einschlag ja auch teilweise ein bisschen verloren. Sie haben ja auch das Projekt CoCampus, auf das ich gerne nochmal eingehen würde, wo es genau irgendwie darum geht, junge Menschen, also häufig ist es ja so, dass man so für Bildungsthemen dann irgendwie aus der eigenen Region auch häufig vom Land wegzieht, eher in Städte zum Studieren, für eine Ausbildung, wo es quasi in eurem Projekt geht es darum, dass ihr quasi diese Menschen eher bei euch halten oder wiedergewinnen wollt, um die quasi so ein bisschen an die Region zu binden. Und da habt ihr quasi dieses Projekt, wo ihr co-kreativ, co-produktiv, also gemeinsam mit den Leuten, die sich schon im Gestaltungsprozess einbringen können, einen Campus plant, so wie ich das verstanden habe. Und damit habt ihr auch das Community Voting beim Creative Bureaucracy Festival gewonnen. Was genau habt ihr denn davor? Also ich meine, ich habe es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, aber genau, was habt ihr davor?
Ja, also das war so eine Initialzündung. Wir hatten ja den Summer of Pioneers im Jahr 2022 bei uns und der Co-Campus ist zusammen mit Neulandia entstanden, also in Kooperation. Und wir haben halt, also für uns ist es klar, Fachkräftemangel ist, glaube ich, jetzt überall ein Thema, also nicht nur in den kleinen und ländlichen Bereichen, aber für uns ist ganz wichtig, die Leute, die hier aufwachsen, die auch eine Bindung haben. Klar, man soll studieren gehen, aber man kann auch viele Studienphasen auch schon digital abbilden, so dass man auch nicht immer, ja, gleich wegziehen muss, sondern auch teilweise pendeln kann, aber auch Leute herzieht, die Lust haben aufs Landleben. Wir haben ein Schwimmbad, was nicht überfüllt ist. Wir haben einen Plattenbau, wirklich im DDR-Stil. Also die Lieblinge des Plattenbaus finden den echt klasse. Und wir wollen den gern so sanieren und herrichten. Da gibt's ja auch schon tolle Projekte und tolle Vorbilder, die das auch schon gemacht haben, um genau den Wohnraum, den günstigen Wohnraum, den wir halt bieten können hier im ländlichen Bereich, was halt in den Großstädten nicht mehr so ist. Also da kann man ja nicht vom günstigen Wohnbereich sprechen, sondern muss halt eher schauen, kriegt man überhaupt noch eine Wohnung, die erschwinglich ist? Genau, und da wollen wir unsere Fachkräfte bündeln. Auf der anderen Seite haben wir eine marxische Villa, eine Jugendstil-Villa, umgeben von einem botanischen Garten, gleich angesetzt mit einem Stadtpark. Da ist dann auch gleich das Freizeitareal mit Sportpark und Schwimmbad mit angedockt. Und diese Villa steht halt seit der Wende leer. Wir sind immer noch in der Nachnutzung, also in der Findung eines Nachnutzungskonzeptes und haben ja da auch schon andere Projekte gemacht und die Villa auch wieder eröffnet. Übrigens heute auch der Winterzauber im Botanischen Garten, weil der Botanische Garten jetzt neu saniert wurde und wir diesen Garten halt wie eine Art wie Wintergarten beleuchten, also wirklich sehr auffällig beleuchten. Auch die Villa wird wieder begehbar sein. Es wird Filmaufführungen geben für die Kids und beleuchtet. Und genau diese Villa wäre halt wirklich als Art wie Akademie für Fachkräftesicherung ein wirklich toller Ort, wo wir halt zusammen entwickeln können. Das kann ein cooler Campus sein, auch mit Grünfläche, mit Außenfläche. Und also das Potenzial ist da zum Entwickeln. Und jetzt ist es natürlich dahingehend, in der Akquise die richtigen Akteure zu finden. Also wir sind jetzt schon, also es sind Studenten, hätten schon Lust. Aber natürlich ist es noch nicht die Vielzahl, die kommen würde und wir jetzt bereits auch auf dem Bereich Auszubildende, weil wir hatten früher auch mal eine Schule, die hier ansässig war, die leider hier nicht mehr vor Ort ist und auch da wollen wir andocken, dass wir für die Auszubildenden wieder einen Anlaufpunkt bieten, aber auch für Zugezogene oder ja für Rückkehrerinnen, dass man da halt wirklich einen Anlaufpunkt, so ein Willkommenscenter zur Verfügung stellt. Und Ziel ist es natürlich auch mit den Hochschulen, dass man sie so von den festen Standorten, wir haben zwar schon die Präsenzstellen, auch in unserer, fast Nachbarstadt Finsterwalde, sie ist auch schon 45 Kilometer entfernt. Aber es ist halt doch zu weit weg, gerade für die Schulen, für die Jugendlichen. Und man merkt so, wenn man mal auf der Karte guckt, mit den Standorten der Hochschulen und Unis und mit den Standorten der Präsenzstellen, ist wirklich eine große Lücke, was jetzt unten im südwestlichen Bereich Brandenburgs anbelangt. Und das muss man halt weiter stopfen, um halt wirklich für alle eine gute Grundlage zu bieten. Und es steht und fällt halt mit der Information, mit auch den Möglichkeiten. Und wir haben so viel, auch wir könnten mit der Wirtschaft super Kooperationen machen, aber auch mit Handwerksbetrieben. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Auch, dass man universitär oder auch im Bereich Ausbildung da halt auch Räume bietet und Möglichkeiten bietet. Und die Räume, Möglichkeiten haben wir. Und jetzt heißt es, wo es die richtigen Akteure zusammenzufinden. Und ja, mit diesem Statement hatten wir dann auch, und mit unserem Video hatten wir dann auch gewonnen bei der Abstimmung und da wollen wir jetzt weiter drauf ansetzen und sind jetzt auch in Gesprächen mit der Wohnungsbaugesellschaft, aber auch die Villa ist eh in unserem Eigentum, da sind wir recht offen und wollen natürlich dann auch, ja, das soll auch gemeinwohlorientiert passieren und natürlich auch für jedermann zugänglich sein. Ja, jetzt ist noch Knackpunkt Wohnungsbaugesellschaft, aber ich denke, da wird sich auch in Zukunft noch schneller was möglich machen.
Ja, also sowohl inhaltlich als auch baulich sehr interessant, wenn man sich das vorstellt mit der Mischung aus der Platte und der Villa, als auch, dass man quasi dort eben auch verschiedene Leute eben quasi zusammenbringt aus dem Hochschulbereich, aber auch Leute, die eine Ausbildung machen oder Leute, die einfach wieder irgendwie zurückziehen. Also super interessanter Ansatz. Wie ist denn da genau gerade der Stand der Planung? Also ich habe da jetzt quasi rausgehört, da geht es quasi darum, jetzt die mögliche Kooperationspartner zusammenzubringen, die quasi dann Multiplikatorinnen sein können.
Genau, also wir haben Fördermittel, hätten wir bereits über die Städtebeförderung für die Sanierung der Villa. Also dass wir das wirklich, also die Villa ist die eine Seite. Das haben wir aber recht gut in der Hand, aber die soll ja auch gemeinwohlorientiert mit Studenten, Auszubildenden und mit Mitarbeitern oder zukünftigen Mitarbeitern für Herzberg entwickelt werden und natürlich mit unseren Bürgern. Und der Plattenbau ist halt ein Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft und da sind schon mehrere Gespräche geführt worden. Wir hatten bereits auch schon eine Akquise mit der TU Berlin im Bereich Facility Management im Master. Das war sozusagen ein Pflichtfach und da haben sie uns besucht. Wir haben mit den Studenten den Plattenbau auseinandergenommen. Wie könnten die Räumlichkeiten entstehen? Wie sind eigentlich die Kosten? Was müsste man alles an Sanierungskosten einplanen? Wie sind die Zugänge? Gleichzeitig hatten wir auch mal mit der HTW K aus Leipzig mit Architekten gesprochen, wie kann man dieses Areal noch attraktiver gestalten, indem man halt, das ist halt so wie ein U aufgebaut und in der Mitte halt viele Autos, die Müllcontainer, also überhaupt nicht attraktiv. Und genau wie könnte man halt eher die Autos ein bisschen verschwinden lassen und mehr Grünfläche, mehr Aufenthaltsfläche schaffen. Wie kann man aber auch Ruhephasen, also Ruheflächen schaffen, damit halt die Wohnenden und sich unten Aufhaltenden sich nicht gegenseitig stören oder wie ist da auch eine bessere Akzeptanz dann da? Also wir sind da schon, glaube ich, schon länger unterwegs, auch mit verschiedenen Studentengruppen, um genau zu erfahren, welche Gruppe würde denn kommen. Und die Architekten sind so, oder die Stadtplaner, die hätten schon Lust, weil die genau Potenzial sehen in der Entwicklung und dass sie sich dort frei entfalten können. Weil so viele freie Objekte gibt es nicht mehr in Berlin, die man auch weiterentwickeln kann und selber vielleicht nutzen kann. Genau, Facility Manager, die sind halt eher im anderen Bereich unterwegs, aber sie haben auch positives Feedback gegeben und haben selber eine Akquise gemacht unter den Studenten bei sich. Wer hätte denn Lust und haben Personas entwickelt und da ist natürlich auch das Thema Auszubildende nochmal aufgekommen, aber natürlich auch die neuen, also die Zuzügler oder die Neuarbeiter, die durch Ansiedlung von Gewerben oder halt, dass man Leute gewinnt. Generell für die Region. Genau, also da haben wir schon vielerlei Akquise betrieben. Und jetzt steht und fällt es wirklich dann mit der Sanierung der Platte. Und da sind wir gerade in den Gesprächen und wollen im Januar dann in die nächste Runde gehen.
Ja, total interessant. Also dieser Ansatz dann quasi auch über so Kooperationspartnerschaften mit Unis, die dann quasi auch in diesen Sanierungsprozess eingebunden sind, dann auch irgendwie auf die Zielgruppen quasi zu schauen. Also das ist... stelle ich mir super interessant vor als Ansatz. Um vielleicht so ein bisschen auf unser letztes Thema heute, beziehungsweise unser letztes Projekt, was wir uns anschauen wollen, überzuleiten. Sie haben ja auch Stichwort Stadtmacher, das ist ja irgendwie so ein bisschen was sich komplett irgendwie bei Ihnen durch die Philosophie zieht in Herzberg, dass man immer versucht, irgendwie die Bürgerinnen vor Ort einzubinden in die Projekte, die man quasi als Gemeindeverwaltung irgendwie versucht anzustoßen. Und beim Projekt Stadtmacher, da ging es ja quasi darum, einen Bürgerrat zum Thema Verkehrswende vor Ort zu organisieren. Also das ist ja eher ein Konzept, was man eher so von der Landes- oder von der Bundesebene kennt. Zum Beispiel hat das BMEL einen Bürgerrat zum Thema Ernährung gemacht, wo dann am Ende irgendwie 9 Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ernährungspolitik bei rauskamen. Könnten Sie uns das Konzept Bürgerrat vielleicht nochmal in 3-4 Sätzen vielleicht für unsere Hörerinnen erklären?
Ja, der Bürgerrat entsteht projektbezogen. Also damals war unser Projekt Radeln in die Zukunft und wir wollten halt gemeinsam Leitziele für unsere Mobilitätswende entwickeln und erstmal mit einem weißen Papier anfangen und nicht erst schon mit den Planungen und was steht schon und so weiter, sondern wirklich anhand der Bedarfe die Leitziele festlegen. Und dieser Bürgerrat ist erstmal projektbezogen und die Bürgerinnen werden gelost bzw. auch aufgesucht. Weil unser Ziel ist es, nicht immer die gleichen Bürgerinnen anzusprechen oder vielleicht auch immer die dabei sind oder die lauten, sondern die, die vielleicht auch das Vertrauen verloren haben in Verwaltung, in Politik, die sich nicht trauen oder halt generell gar keinen Bezug so richtig haben, dass sie halt auch die Möglichkeit haben, die Stadt mitzugestalten. Und deswegen ist dieses der projektbezogene Bürgerrat und das aufsuchende Losverfahren entstanden. Und das haben wir jetzt zum dritten Mal durchgeführt und sind immer begeistert und ja, waren auch die erste Kommune, die das auch in ihr Ortsrecht verankert hatte. Und das war für uns eine gute Grundlage, um den datenschutzrechtlichen Bedingungen auch gerecht zu werden.
Wie war denn so die Reaktion von den Leuten, als sie dann, also vielleicht auch gerade von den Leuten, die jetzt eher so weniger Berührungspunkte mit der Gemeindeverwaltung irgendwie hatten? Also wie war denn so deren Reaktion, als da quasi dann die Einladung reingeflattert ist im Sinne von hier Bürgerrat, Verkehrswende, gestalten Sie gerne mit?
Überraschend positiv. Wir hatten auch immer so einen Rückmeldebogen mit dazu, um halt auszuwerten und da konnten sie halt die verschiedenen Smileys ankreuzen und überraschenderweise wurde immer das Smiley neugierig angekreuzt. Nur einmal skeptisch und also grundsätzlich sehr neugierig und positiv. Was wir festgestellt haben, dass sich zum Anfang nicht viele zurückgemeldet haben. Und da ist ja unser Ansinn, dass wir diejenigen, die sich nicht zurückmelden, zu einem gewissen Pool nochmal aufsuchen. Und das war auch sehr interessant, um das nochmal prägnanter zu machen. Und da haben wir halt auch die Personen gerade auf den Ortschaften. Manchmal gibt's ja nicht mal eine Klingel oder nicht mal so richtig einen Briefkasten oder der Hund steht vor der Tür. Da war es schon eine große Herausforderung, aber es hat sich echt gelohnt, genau ins Gespräch zu kommen. Und für uns war so das Feedback, okay, sie meinen wirklich mich. Ich dachte, okay, das ist irgendwas wieder, das ist eigentlich gar nicht für mich gedacht. Und ja, diejenigen, die wir nicht erreicht haben, also auch bei dem Aufsuchen nicht, haben wir auch nochmal eine Rückmeldung gegeben. Schade, dass wir sie nicht erreicht haben und es wäre sehr wichtig. Und da habe ich auch nochmal die Rückmeldung bekommen. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie mich wirklich meinen. Ich dachte, das ist irgendwie ein Scherz. Und ich finde es echt gut. Leider kann ich an dem Tag nicht. Also Auswahl des Tages ist ganz schwierig. Da sind wir auch noch am Probieren, was so der beste Tag wäre, um einzuladen zum Workshop. Aber ja, das waren so die Rückmeldungen. Also eher positiv und überraschend. Und das hat sich jetzt eigentlich, umso öfter man das macht, umso mehr spricht sich das rum. Und jetzt melden sich sogar Leute, die nicht ausgelost wurden, ob sie trotzdem dabei sein können. Und das ist natürlich eine schöne Rückmeldung, genau.
Ja, spannend. Also gerade das Thema, dass Leute irgendwie denken, dass sie gar nicht irgendwie angesprochen sind. Aber ich glaube, es kann natürlich irgendwie einen großen Impact haben, da um die Leute dann irgendwie wieder irgendwie einzubinden und einfach zu signalisieren, ja, ihr seid wichtig, eure Stimme zählt, kommt dazu, gestaltet mit. Also einfach von der Message hat es bestimmt, glaube ich, auch eine gute Wirkung.
Auf jeden Fall.
Und also ihr hattet da ja auch Workshops gemacht. Mhm. Wie war denn da so die Resonanz? Also gab es da schöne Momente zum Beispiel irgendwie, an die Sie sich noch erinnern, wo quasi dann auch irgendwie diese Zusammenkunft dann auch irgendwie gefruchtet hat?
Ja, wir hatten eine Bürgerin, die ist schon etwas älter, ist in Herzberg aufgewachsen, war dann eigentlich mal ist zurück nach Leipzig und ist dann wieder hierher gezogen, weil halt ihr Sohn, ja, weil das Enkelchen da war und sie gern halt näher beim Enkel sein möchte. Und sie hat gleich gesagt, ach, ich finde Herzberg so schrecklich und hässlich und hier ist doch nichts los und das kann man doch nicht vergleichen mit Leipzig. Und das war so schön, als sie dann in der Gruppe mit den anderen in Kontakt gekommen ist, hat sich das zum Schluss irgendwie so gewandelt. Also sie war dann auf einmal doch also ganz offen und ja, letztendlich liegt es daran, was wir zusammen machen aus der Stadt und es kann nicht nur die Person oder nicht nur die Person machen, sondern die Gemeinschaft macht es ja aus. Und das war ein schöner Effekt und ja, die Bürgerin, also wir sind auch sehr eng jetzt, also dadurch entstehen auch Freundschaften und ich kann sie anrufen, wenn ich Unterstützung brauche, auch in anderen Bereichen, sie ist da und ja, das ist nur eine von mehreren, die wirklich dann auch aktiv langfristig dabei sind. Ja, das war für uns halt wirklich und deswegen macht es auch so Spaß und motiviert auch immer weiterzumachen, auch wenn es halt auch Aufwand ist und Arbeit ist. Aber es lohnt sich wirklich. Und einfach ein Lächeln und ein positives Feedback zu haben. Und umso mehr Leute, das ist ja auch unser Ziel, dass die Stadtmacher, die sind ja entstanden aus dem projektbezogenen Bürgerrat zur Mobilität. Dann hatten wir nochmal Familienfreundlichkeit, das ist auch nochmal mehr gewachsen. Und jetzt haben wir das Thema zur kulturellen Bildung. Also wie können wir zum Beispiel ein ehemaliges Schulgebäude entwickeln, wo auch nochmal mehr dazukommen. Und wenn so der feste Kern immer mehr wächst, und das spricht sich natürlich auch rum, auch die haben Bekannte, Freunde, Familie. Genau. Und so ist es, ja, wäre es schön, umso mehr Leute, die Lust haben, mitzuentwickeln. Wir haben auch gerade eine Marktgestaltung, wo wir nochmal Tischgespräche hatten und wo einfach jetzt auch Geschäftsführer von Gärtnereien sich melden, ja cool, mache ich mit. Wir wollen so Pop-up-Ausstellungen machen. Jetzt haben wir, hat er Bäume organisiert und so Container, wo man die erstmal unterbringen kann für ein paar Jahre, so dass man erstmal den Marktbereich auch bunter und grüner gestalten kann. Und ja, also es entwickelt sich und es macht enorm viel, finde ich schon mit. Natürlich gibt's auch immer noch diejenigen, die auch meckern und so weiter. Aber die sind auch ganz wichtig dabei zu haben, weil die sind dann zum Schluss relativ still, wenn sie dann merken, es ist gar nicht so schlimm.
Ja, das klingt irgendwie nach einer total guten Möglichkeit, um irgendwie auch so ein bisschen als Gemeinde rauszugehen und so ein bisschen zu schauen, wo auch der Schuh drückt bei der Bevölkerung, um einfach so ein bisschen stärker im Dialog zu bleiben und auch, ja, einfach zu kommunizieren und auch irgendwie, ja, mitzubekommen, was die Leute eigentlich bewegt.
Ja. Ja, gleichzeitig ist es auch wichtig, einfach für uns auch bestimmte Prozesse aufzuzeigen, gerade im Verkehrsbereich. Warum dauern manche Prozesse so lange? Wo sind wir auch dran gebunden? Also wir sind da auch eher die kleinere Kommune, die auch natürlich Anträge stellen muss bei verschiedenen Behörden, bei übergeordneten Behörden. Und warum sind die Kommunikationswege so lang und die Bearbeitungswege so lang? Ja, welchen Wissensstand gibt es überhaupt schon? Also dass wir das auch teilen. Also uns ist es auch wichtig, dass die Bürgerinnen auch bestmöglich mehr erfahren zu den Projekten und auch mehr Einblick bekommen in die Prozesse, um ja da mehr auch Verständnis, aber auch für uns auch ein besseres Feedback zu bekommen, wo kann man da noch Prozesse vereinfachen und verbessern.
Total, das ist ja auch irgendwie eine richtig gute Möglichkeit, dann auch den Prozessfortschritt dann anders zu kommunizieren als über irgendwie Pressemitteilungen, Amtsblatt und Artikel, die dann am Ende irgendwie, also blöd gesagt, sowieso dann wahrscheinlich wenige Leute lesen, also dass man das einfach irgendwie glaubhaft vermittelt und wenn das dann darüber irgendwie die Runde macht, ist das bestimmt auch noch eine gute Kommunikationsergänzung. Ich hatte ja vorhin auch so ein bisschen drauf angespielt, dass es häufiger auch ein Thema ist, was so auf höheren Ebenen quasi genutzt wird, dieses Tool Bürgerrat. Würden Sie sagen, es gibt irgendwie Besonderheiten, wenn man das quasi in ländlicheren Gemeinden durchführt oder gerade auch irgendwie in ländlichen Kleinstädten?
Also die Besonderheit ist, dadurch, dass man kleiner ist, kennt man sich vielleicht oder man lernt auch mal die Leute kennen, die man noch gar nicht kennengelernt hat. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, dadurch, dass wir kleiner sind, sind halt doch manche Aktionen halt einfacher. Also gerade in der Kleinverwaltung, bei uns geht es halt mal schnell über, dass man mal kommunizieren kann oder mal bestimmte Sachen auch entscheiden kann. Das ist halt bei uns einfacher. Man kann es, also ich weiß ja, dass es viele andere Kommunen, auch ländliche Kommunen, auch schon ausprobiert haben, auch mit den losbasierten Bürgerräten, auch in größeren Formaten auch durchgeführt haben. Und da jeder so seine Erfahrung gesammelt hat, es ist für alle Kommunen im ländlichen Bereich anwendbar. Also es ist kein Hexenwerk und das haben schon viele vorher ausprobiert. Und wir haben alle Handlings und Erfahrungen, auch Vorlagen da. Also von daher kann ich nur ermutigen, das auch gern mal in der Stadt, in der eigenen Stadt auszuprobieren oder vielleicht auch mal anzuregen als Bürger oder als Politiker. Das ist natürlich auch gern möglich.
Ja, das ist dann nochmal ein schöner Mutmacher zum Ende, die Leute nochmal genau aus ihrer Komfortzone quasi mitzunehmen. Also falls ihr irgendwo ein ähnliches Thema habt, genau, dann traut euch. Es gibt viel Material, es gibt viel Positivbeispiele, deswegen einfach machen. Genau. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke in die verschiedenen Projekte, die Sie in Herzberg machen, gestalten, vorantreiben. Wir haben hier im Podcast immer noch eine kleine Tradition, nämlich das Landü-Ei, wo alle Leute, die bei uns zu Gast sind, einmal eine Kleinigkeit mitbringen, die sie in letzter Zeit in Zusammenhang mit den ländlichen Räumen überrascht hat. Statistiken, Fakten, Anekdoten. Von daher, genau, Frau Kunze, was hat Sie in letzter Zeit da bewegt?
Also vor allen Dingen bewegt mich, dass Verwaltung wirklich auch Spaß machen kann und wie viele Kommunen das auch wirklich zeigen. Wir selber haben jetzt auch mit anderen Kommunen so ein starkes Ortenetzwerk aufgebaut, also dass man wirklich seine Kräfte bündelt. Und es gibt so viele coole Leute auch in den Verwaltungen. Und ja, also das überrascht mich immer wieder, dass es immer so gegenüber dem Klischee, was man ja doch noch so mit sich zieht, dass es gar nicht so ist. Und teilweise sind auch ganz viele junge Leute schon in Verwaltungen, die wirklich Lust haben und Bock haben, was zu entwickeln und aufzubauen. Und also eigentlich müsste man da nochmal so einen richtigen Verwaltungsflash machen, dass man sagt, ja, die Verwaltung machen sich auf den Weg und das, was möglich ist, auf jeden Fall. Und es braucht halt die Macher und diejenigen, die vorangehen und einfach mal wirklich machen und ausprobieren. Und das überrascht mich immer wieder, dass es wirklich so ist. Manchmal fragt man sich auch, naja, ist es jetzt wirklich so oder machen wir uns was vor? Aber nee, also die Praxis zeigt es und gerade in den Netzwerken, die jetzt auch entstehen, ja, entwickelt sich so eine Verwaltungsfamilie, die sich zusammentut, die wirklich Lust hat und da was entwickeln will und für die Bürger halt wirklich, also wirklich den Ansinn hat, für die Bürger zu arbeiten und die Stadt zu entwickeln und mit den Bürgern zusammen was aufzubauen. Also das ist in vielerlei Hinsicht so und das überrascht mich immer wieder und das freut mich.
Ja, vielen Dank, Frau Kunze, dass Sie hier bei Landaussichten dabei waren und mitgewirkt haben. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Projekte, in Ihre Arbeit und auch in Ihre Philosophie als Gemeinde. Genau, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als weiterhin viel Erfolg beim Aufbau Ihres Netzwerks und bei der Arbeit an einer, genau, modernen und zukunftsgerichteten Verwaltung. Und genau, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Ich danke auch für die Möglichkeit heute und ja, glauben Sie an die Verwaltung, dass sie modern und zukunftsgerichtet sein kann. Und manche Sachen brauchen halt ein bisschen Zeit, Mut und Durchhaltevermögen, aber da sind wir ganz gut mit, es geht so im Herzberg.
So ist es. Perfekt, vielen Dank und tschüss.
Tschüssi.